Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Leuchtende Pilzmücken, Trampolinspringende, Raupen, Mäusefressende, Käuzchen, Balzende, Auerhähne und Schmetterlinge, die mit den Wölfen tanzen. Das alles gibt es in unseren heimischen Wäldern und er zeigt's uns. Das pralle Leben unter grünen Dächern und Blättern. Jan Haft, einer der besten und erfolgreichsten Naturfilmer, mehrfach preisgekrönt, hat für die ARD eine fantastische Dokumentation über unsere Wälder gedreht und wir zeigen heute die spektakulärsten Aufnahmen. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen. Jan Haft, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Inka, ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne. Jan, heimische Wälder, man denkt ja Natur, Tierfilmer, da will man irgendwie ganz weit weg die großen Tiere drehen. Was machen für dich die Wälder so spannend?
Naja, das ist die Natur vor der Haustüre. Natürlich ist die große, weite Welt wunderbar und faszinierend. Aber wenn man ehrlich ist, man muss gar nicht weit reisen, um spektakuläre Naturgeschichten zu finden und zu beobachten. Und das macht für mich einen großen Reiz aus hier, wo ich vielleicht auch was bewirken kann, wo einem vielleicht mal jemand zuhört, ein Entscheidungsträger oder ein Landbesitzer oder wer auch immer, oder Landbesitzerin, dass man hier vor Ort darauf aufmerksam macht, was für Wunder eigentlich hier vor der Haustüre sich abspielen.
In welchen Wäldern wart ihr unterwegs? Wo habt ihr überall gedreht?
Also vielen deutschlandweit. Also wir waren in den Nationalparks, wir waren am Darß, wir waren im Hainich. Wir haben viel im Bayerischen Wald gedreht. Wir waren im Harz. Wir haben aber nicht nur in Schutzgebieten gedreht. Mhm. Einer meiner Lieblingswälder ist der Ebersberger Forst, weil ich da aufgewachsen bin. Das ist eigentlich ein Wirtschaftswald. Der liegt südlich von München. Man sieht von einem Aussichtsturm über diesen Forst die Alpenkette ganz malerisch. Und der ist in Planquadrate aufgeteilt und war mal ein reiner Fichten- oder weitgehend reiner Fichtenforst. Jetzt wird er umgebaut. Ist ein reiner Wirtschaftswald, aber selbst in dem, also auch in, das ist ein großes Waldgebiet, aber ganz gleich, ob groß oder klein, ob naturnah bewirtschaftet oder intensiv bewirtschaftet, man findet in jedem Wald ganz viel spannende Natur.
Ja, und du nimmst uns ja quasi mit deinen Filmen mit auf einen besonderen Waldspaziergang. Du hast spektakuläre Bilder mitgebracht.
Er hat wohl einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Natur- und Tierfilmer Jan Haft.
Es ist unglaublich, wie nah man rankommt an die Robben. Der Abstand zur Kamera beträgt jetzt vielleicht nur 2 Meter. Für einen Tierfilmer ein Traum.
Ein Traum auch, was er an Dokumentationen produziert. Der studierte Biologe und Geologe gehört zur Crème de la Crème in Sachen Naturfilm. Seine Handschrift, betörende Bilder, die die Größe der Schöpfung feiern und auch das kleinste Wesen mit raffinierter Technik würdigen. Seit 25 Jahren ist er schon auf Filmsafari.
Die Technik ist immerhin so ausgereift und der Bestand der Tierfilmer, das geht wohl allen so, an Objektiven und Kameras, ist sicher so, dass man jeden gewünschten Blickwinkel einnehmen kann, wenn man ein bisschen Einfallsreichtum an den Tag legt.
Sein Einfallsreichtum preisgekrönt. Zuletzt war er in unseren heimischen Wäldern unterwegs. Dort hat er nicht nur das Miteinander der unterschiedlichsten Kreaturen beobachtet, sondern auch eine Vision vom vielfältigen Wald der Zukunft entwickelt. Meister der Naturbeobachtung, Jan Haft.
Ja, auch das Kleine kann großartig sein, wie gerade der Hirschkäfer, der an dir vorbei oder vor deiner Nase gekrabbelt ist. Hast du manchmal das Gefühl, du musst dich zwicken, weil du wirklich deinen Traum lebst als Tier- und Naturfilmer?
Ja, sagen wir mal so, das hört sich natürlich auch alles noch romantischer an, als es dann oft ist. Ja. Also da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Regen oder wenn man falsch gekleidet ist, dass er mal kalt ist oder dass man lange Tage hat oder früh aufstehen muss, was gar nicht meins ist zum Beispiel eigentlich. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Misserfolge oder es klappt was nicht oder man hat seinen Druck, dass der Film wieder muss ja fertig werden und. Also es ist ja wie jeder Job, hat ja 2 Seiten. Aber ich will mich natürlich nicht beklagen. Es war der Traumberuf. Ich habe Heinz Sielmann kennenlernen dürfen, weil früher Sielmann Filmfan totaler und habe da wie so manche in meinem Alter damals eben aufbleiben dürfen, wenn 20 oder 15 die Expedition des Tierreichs kamen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich das mal selber machen darf. Und da sitze ich selber im Fernsehen und darf davon erzählen und darüber berichten. Das ist natürlich alles ganz toll. Ja. Also insofern ist es schon ganz toll gelaufen. Ich muss aber auch sagen, ich bin, sage ich manchmal scherzhaft, nur zu 49% Tierfilmer oder Filmemacher, weil ich eigentlich zu 51% Naturschützer bin. Weil in mir immer noch dieses kindliche Herz wirklich brennt, so eine Leidenschaft und so ein Wunsch, was besser zu machen. Denn es tut mir tatsächlich persönlich weh, wenn man sieht, dass draußen manche Sachen schief gehen, dass Arten weniger werden, dass die Biomasse schwindet, dass weniger Insekten gibt, weniger Schmetterlinge. All die ganzen Sachen, die ja statistisch, also wissenschaftlich unterfüttert und belegt sind. Und wenn man dann manchmal sieht, wie einfach doch gewisse Dinge wären, dann ärgert mich das furchtbar. Und dann nutze ich halt das auch sehr gern als Chance, dass wir Filme machen, nicht einfach nur, um die Natur zu feiern. Das finde ich ganz gerechtfertigt, dass es Filme gibt, die einfach nur das Schöne zeigen. Sondern ich finde es auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch Lösungen aufzeigt und ein bisschen kämpferisch ist und sagt, Mensch, wir dürfen nicht zu viel verlieren. Wir wollen die Zukunft für unsere Kinder und Enkel einfach, auch wenn es abgedroschen klingt, lebenswerter gestalten.
Ja, und das schaffst du, schafft ihr bestimmt auch dadurch, dass ihr einfach zeigt, wie schön doch die Natur ist und deshalb auch wie schützenswert.
Das ist ein wichtiger Teil davon, natürlich, klar.
Wir haben diese schönen Bilder von dir jetzt aus dem deutschen Wald, aus den deutschen Wäldern. Und wir fangen direkt mal mit zauberhaften Bildern von Käuzchen an. Und die finde ich auch deshalb so fantastisch, weil man ja sieht, dass das Käuzchen hier eine Maus in der Kralle hat.
Wir hören ein Duett. Ja. Also da ist das Männchen mit der Maus und das Weibchen guckt aus der Brutröhre raus. Ja, also in einer alten Spechthöhle und fliegt dann los und kriegt vom Männchen dieses Geschenk, diese Maus, die fast so groß und so schwer ist wie der Kauz selber. Der hat ja nur viel Federn drum, der ist eigentlich viel kleiner unterm Federkleid. Und dann fliegt das Weibchen zurück zu dieser ehemaligen Spechthöhle, in der die Jungen sitzen, dicht an dicht, 8 Junge. Also da darf man keine Platzangst haben als kleiner Kauz, weil man kann sich nicht bewegen. Und da sitzen die halt wochenlang drin und werden groß. Und die einzige Abwechslung, die sie haben, abgesehen von der Stubenfliege, die mal oben rumrennt, ist, dass die Mama immer wieder kommt, eine Maus reinschleppt und die dann zerteilt und an die Jungen verfüttert.
Ja, das sieht man hier, die zerteilt sie wirklich. Ne? Also jedem gibt sie so ein Stückchen.
Ja, genau, die Kleinen können noch keine ganze Maus fressen. Die Mutter sitzt dann unten auf den Jungen drauf und schleppt dann den Müll auch wieder mit raus. Also Mäusewolle, Gewölle und so weiter, so Sachen. Die nimmt also den Mist mit und bringt wieder was Leckeres zu essen. Und so wachsen die Kleinen dann heran.
Aber das ist so süß, wie die da halt alle zu sitzen und mit diesen großen Augen gucken. Genau. Und da frage ich mich natürlich, wie habt ihr das gemacht? Also wusstet ihr vorher, dass da Käuzchen reinfliegen? Oder wie konntet ihr da, offensichtlich waren da ja Kameras montiert?
Also wir Tierfilmer sind ja keine Hexer. Wir können weder mit Tieren reden, noch wissen wir alles. Also hatten wir da jemanden, der uns, einen Förster oder einen Wissenschaftler im Nationalpark, der uns gesagt hat, da ist eine Bruthöhle, guck doch mal, da haben wir erst die Tarnzelte draußen aufgebaut, um aus verschiedenen Perspektiven erstmal das Brutgeschehen von außen zu filmen. Und als die Jungen groß genug waren und nicht mehr allzu empfindlich, haben wir eine Genehmigung bekommen, natürlich, das zu machen und sind dann zu diesem Stamm gesaust, als die Mutter ausgeflogen war, und haben 2 Löcher reingebohrt für Licht und 2 kleine Minikameras und konnten ab da das Innere, das Geschehen, das da drin abläuft in dem Baumstamm, lückenlos überwachen sozusagen, mit Ton. Und das ist dann toll, wenn man dann irgendwo versteckt sitzt und man guckt auf den Monitor und hat Kopfhörer auf, man hört es piepsen und flattern und die ganze Aufregung da drin, das ist super. Es ist halt Big Brother, wie es mir gefällt, sage ich mal. Ja. Und weil wir haben gewartet, bis die Jungen größer sind, damit eben nicht im schlimmsten Fall eine überempfindliche Kauzmutter dann eine halbe Stunde oder Stunde länger wartet, bis sie wieder zurückkommt, weil sie uns entdeckt hat. Und dann würden die Jungen anfangen zu frieren da drin. Deswegen wartet man da, damit da nichts anbrennt. Aber es ging alles glatt. Viele Käuze sind und Eulen sind, ich will nicht sagen, nicht sehr schlau, weil es der Tier nicht gerecht würde, aber sind ein bisschen vertraut, sagen wir mal. Ja. Die nehmen die Störung nicht krumm, sobald der Mensch wieder weg ist, zack, fliegen sie wieder hin und füttern wieder weiter. Also das sind ganz dankbare Partner, kann man nicht sagen, Schauspieler auch nicht. Objekte klingt mir zu nüchtern, wie auch immer. Aber es ist schön, mit Käuzen zu arbeiten.
Ja, also ich fand die total toll und natürlich das mit der Maus, da will man sofort wissen, wie es jetzt weitergeht. Also das ist natürlich ein schöner Moment für einen Filmemacher. Aber es gibt auch von noch viel kleineren Filmen wunderbare Aufnahmen. Wir sehen hier Raupen, die fallen, und man fragt sich, warum so viele Raupen im deutschen Wald auf einmal runterfallen. Das ist ein richtiger Raupenregen,
den wir da jetzt sehen. Die Wissenschaftler nennen es Raupenregen. Ja. Das ist die Raupe des Nagelflecks, kein sehr seltener, wunderschöner Schmetterling. Und der hat sich darauf spezialisiert, in der Baumkrone von Buchen das Buchenlaub zu fressen. Die Raupe ist buchenlaubfarben, tarnt sich. Und irgendwann müssen die ja wieder rund, um sich zu verpuppen. Die können da oben ganz getarnt leben, aber sie müssen auf dem Boden, um sich zu verpuppen, um im nächsten Jahr Schmetterling zu schlüpfen. Und damit die nicht alle gefressen werden, wenn diese dicken, fingerlangen Raupen die Stämme runterlaufen, haben die sich überlegt, in Anführungszeichen, im Laufe der Evolution, sich gleichzeitig fallen zu lassen. Und dann stürzen da natürlich nur in Wäldern, wo viele Schmetterlinge sind, in Jahren, in denen ein gutes Schmetterlingsjahr ist. Und dann auch nur in einem kurzen Zeitraum stürzen sich auf einmal relativ zeitgleich von oben die Raupen nach unten. Die haben so einen bräunlichen Rücken, der ist wie Hornhaut, ganz stabil, damit die sich nicht wehtun, wenn die unten aufkommen. Unten ist ja auch diese Fallaufschicht, also sowieso ein Trampolin, habt ihr es vorhin genannt. Ne? Und also wir kommen ja einigermaßen weich auf. Und dann wird natürlich ein Teil gefressen von Vögeln und so. Aber der Großteil überlebt eben, weil dieser Schwarmeffekt überfordert die Vögel und die Fallen. Steine, was hier kracht, da ist was. Und da fallen die alle runter, vergraben sich im Fallop und verpuppen sich dann da unten. Und das haben wir 3 Jahren versucht zu kriegen und im 3. Jahr wieder mit Hilfe von dem Schmetterlingsmenschen, der sagte, ich habe schon die ersten gefunden, dieses Jahr ist ein gutes Jahr. Und dann haben wir eben mehrere gefilmt, wie sie da runterfallen.
Und dadurch, dass ihr natürlich so eine wahnsinnige Zeitlupentechnik genutzt habt, sieht man halt auch, wie langsam wieder runterkommen.
Genau, das ist natürlich in Wirklichkeit schweben die natürlich nicht runter, sondern
genau.
Und man muss halt, genau, also wenn man so einen Stamm hat und man weiß, in der Krone sind viele Raupen, dann muss es immer viel geht in die Hose, unscharf und so weiter. Aber immer wieder ist da mal was dabei.
Aber Technik ist natürlich ganz wichtig für deinen, für euren Job. Und mit moderner Technik ist auch in der Welt der Fotografie vieles möglich. Infrarotbilder zum Beispiel. Und Kolja Robra hat auf Rügen einen Fotografen getroffen, der sich genau darauf spezialisiert hat.
Auf den ersten Blick wirken sie wie normale Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Doch auf den Blättern liegt kein Schnee. Es sind Infrarotfotos. Gewöhnliche Orte bekommen dadurch etwas Mystisches, Unwirkliches.
Der Wald ist klassischerweise dunkel und böse, so hat man es in der Vorstellung. Wenn man das Ganze in Infrarot betrachtet, ist es aber so, dass das Infrarotlicht durch die Blätter hindurchtreten kann. Die sind ja weiß. Eigentlich ist es rundherum Infrarot. Es ist ganz hell hier im Wald. Wir sehen es nur nicht.
Sven Lamprecht auf Rügen macht mit seinen Infrarotfotos das sichtbar, was für das menschliche Auge ansonsten verborgen bleibt. Möglich wird das mit speziellen Schraubfiltern oder mit einer extra umgebauten Kamera.
Ich glaube, normal sieht das nach nichts Großem aus, und man hat halt in Infrarot diese schöne, ja, diese ganz andere Stimmung, die man damit einfängt. Dass das irgendwie so gespenstisch aussieht, wie eine Parallelwelt, die eigentlich unserer Welt entspricht, aber eigentlich ganz anders aussieht. Also der wahrscheinlich populärste Stil in der Infrarotfotografie ist einfach schwarz-weiß. Man kann aber mit der Kamera auch die Restfarbinformationen, die man noch hat, dazu verwenden, Farbaufnahmen zu machen. Zum Ersten muss man den Weißabgleich korrigieren. Und wenn der Weißabgleich korrigiert ist, bekommt man so ein Farbbild, was ein bisschen komisch aussieht, das gebe ich zu. Durch eine Nachbearbeitung, die nennt sich Kanaltausch, kann man aber auch schönes goldgelbes Laub generieren. Und wenn wir jetzt schönen blauen Himmel hätten, dann wäre der jetzt auch tatsächlich blau. Wenn man einen blauen Himmel in seinem Bild hat und das Laub oder ja alles, was pflanzlich ist, Chlorophyll hat, was also grün aussieht für unsere normalen Augen, dass das eine goldgelbe Färbung bekommt und diese beiden Komplementärfarben, das ist auch noch sehr beliebt. Dieses wirklich Beeinflussen des Bildes, diese Authentizität, die dort geschaffen wird durch diese Filtereffekte, das ist eben etwas, was viele Leute noch reizt, die eben wenig bearbeiten möchten und auch nicht mit einer KI am Computer sitzen möchten, sondern die sich eben als Fotografen sehen, dieses Handwerk noch schätzen und auch selber da aktiv sein möchten.
Und für genau diese Infrarot-Enthusiasten baut Sven Lamprecht Fotoapparate professionell um. Dazu entfernt er den Sperrfilter, der das Einfallen von Infrarotlicht eigentlich vermeiden soll. Dann wird ein neuer Filter eingebaut, je nachdem, welcher Bildeffekt gewünscht ist.
Das ist jetzt eins von den schwarzen Gläsern, was hier rein soll, was der Kunde wünscht. Also ein 700-Nanometer-Filter. Die müssen wir jetzt nur eben richtig sauber machen. Und das ist auch wirklich bei Weitem das Anspruchsvollste. Diese Staubfreiheit, dieses Saubermachen und Putzen der Gläser.
Mehrere hundert Euro lassen sich die Kunden die Kameramodifikation kosten. Und seine Expertise ist gefragt. Der Diplom-Biochemiker kann mittlerweile davon sogar leben.
Irgendwie bin ich hier mehr oder weniger reingerutscht. Nicht, weil ich es jemals geplant habe, sondern weil sich irgendwelche Türen geöffnet haben und sich das so ergeben hat.
Sven Lamprecht ist also nicht der Einzige, der großen Gefallen gefunden hat an dieser ganz eigenen Ästhetik der Infrarotfotografie.
Wenn ich einen Baum fotografiere, ist es ja ein Unterschied, ob der einen Grünton hat, ob der also relativ dunkel ist und so ein Objekt, was Licht schluckt, oder ob er in Infrarot einfach ein weißes, strahlendes Monument in der Landschaft ist, was in alle Richtungen das Licht streut. Das macht natürlich auch was mit den Schatten und mit den Kontrasten in dem Bild. Und das kann ich auch wirklich nur mit einem Infrarotbild aufnehmen. Das kann ich nicht digital nachbearbeiten.
Ja, irre, sieht fast aus wie Kunst und nicht wie Abbild der Realität, was da fotografiert wird mit Infrarot, ne?
Ja, man könnte sagen, es ist Kunst, aber auf der anderen Seite, oder nur Kunst könnte man in dem Fall sagen, aber ich finde das ganz toll. Und wir machen es auch manchmal, es ist ja nicht so, dass wir das normale Sehen beherrschen und alle Tiere sehen so wie wir. Es gibt ja Tiere, die sehen ganz andere Farben, andere Spektren, im roten Bereich, im blauen Bereich. Wir haben also zum Beispiel auch UV-empfindliche Kameras, da kann man nachahmen, nachempfinden, wie Insekten sehen, oder da sind auf einmal ganz tolle Merkmale auf Blüten drauf, die wir so überhaupt nicht sehen, Linien, die hinführen, wo der Nektar ist. Und wir haben auch Infrarotlampen, um lichtscheue Tiere mit Infrarotlicht zu beleuchten, weil die meisten Säugetiere zum Beispiel sehen dieses rote Licht schlecht und haben dann wieder infrarotempfindliche Kameras, die das Licht wieder einfangen können. Dann entsteht auch ein bisschen fehlfarbenes Bild, aber wir können eben Tiere filmen, mitten in der Nacht, die sich mit einem Scheinwerfer, den man anknipst, nicht filmen lassen würden, weil sie dann abhauen würden.
Nachts ist ja ohnehin unglaublich spannend, was man da alles sehen kann, weil wir normalerweise ja nicht nachts im Wald sind. Aber ihr habt auch ganz tolle Aufnahmen gemacht von Pilzlarven, sind das, glaube ich, ne?
Pilzmückenlarven,
genau. Und hier sind sie. Was ist da das Besondere?
Ja, das ist ganz verrückt. Das ist ein Organismus, der leuchtet. Das ist die größte Pilzmücke oder die Larve der größten Pilzmücke bei uns. Diese Larven, die sind 1,5-2 Zentimeter lang und erstmal so weit, so gut, nichts Besonderes, leben unter der Buckeltramete, ein bestimmter Baumpilz. Und nachts rennen die da rum, leuchten blau und spinnen kleine Netze, mit denen sie am Tag, wenn die Sonne scheint, die Sporen, die von der Sonne erwärmt, von dem Pilz freigesetzt werden, als kleine Locken, als Wölkchen in der Waldluft, um sich dann durch den Wald zu verbreiten, damit der Pilz sich ausbreitet. Diese Sporen oder ein Teil davon fangen die mit ihren Netzen auf. Und am nächsten Abend kommen sie hervor aus ihrem Versteck, leuchten blau und fressen diese Netze mitsamt diesen Sporen wieder auf, ernähren sich davon. Und in der zweiten Nachthälfte spinnen sie wieder ein neues kleines Netz, alles unter diesem blauen Leuchten. Und es hat vorher noch nie einer gefilmt. Ich habe auch noch nie Fotos vorher davor gesehen. Da gibt es eine uralte Arbeit, über 100 Jahre alt, von jemand aus Böhmen, der das publiziert hat. Und wir haben nichts Neueres gefunden, bis zum Zeitpunkt vor 3-4 Jahren. Und sind dann einfach mal raus, das kann ja nicht sein, dass man sowas nicht kennt, kein Biologenfreund, niemand kannte das, und sind raus in den nächsten Wald an Buchenstümpfe, wo diese Buckeltramete wächst, haben gewartet bis stockduster, schauen drunter und dann Langzeitbelichtung gemacht mit Fotoapparaten, bumm, und da waren diese leuchtenden Pilzmücken.
Also eine richtige Lichtershow, die ihr da nachts filmen konntet.
Genau, das war ein richtiger Knaller. Also das war einer der großen Highlights aus den letzten Jahren.
Was auch faszinierend ist, wenn, wie wir es gerade schon bei den Raupen gesehen haben, ihr diese Zeitlupen einsetzt und man Tiere auf einmal ganz anders beobachten kann, die normalerweise viel flatteriger zum Beispiel sind, wie die Falter, die wir jetzt sehen auf der Wolfskacke. Ich sag's jetzt mal einfach so. Hier sehen wir einen Wolf, gibt's
genau,
mittlerweile
der
auch in den Hermschen
Wäldern.
Genau,
der trottet hier durch die Döberitzer Heide, ein ganz tolles Naturgebiet vor den Toren Berlins, das von der Heinz-Sielmann-Stiftung gepflegt und behütet wird. Und da gibt's eben einen Wolfsrudel, die sind auch, sage ich mal, weil die dort niemand ärgert und schießt, einigermaßen filmbar, sprich nicht allzu scheu. Und die hinterlassen ihre Losung. Und wenn man am Wolf denkt, denkt man immer nur, na, der frisst große Tiere, der sorgt dafür weniger Rehe oder er ärgert natürlich auch die Schäfer, den Tierhalter, wie auch immer. Aber man hat eigentlich selten auf dem Schirm, was der für eine Verbindung hat auch zu den kleinen Tieren. Denn in der Wolfslosung sind sehr viel Mineralsalze, weil Wölfe viele Knochen fressen. Deswegen ist Wolfslosung so hell. Da merkt man, dass da viel Kalzium drin ist. Und auf dieses Kalzium und auf diese Mineralsalze sind vor allem Schmetterlingsmännchen ganz scharf. Weil wenn die schlüpfen, müssen die erstmal Salze aufnehmen, damit sie Sperma bilden können, damit sie für die Paarung bereit sind. Also noch mehr als die Schmetterlingsweibchen brauchen die Männchen solche Mineralsalzquellen. Mhm. Und da kommt ihnen die Wolfslosung, kann man ja vornehm sagen, oder Kacke ist es, weil es richtig natürlich. Ja, es ist da eine ganz willkommene Quelle. Und in guten Schmetterlingsjahren, und vor zwei Jahren war so ein Jahr, sieht man manchmal auf einem so einem Dunghaufen 8, 9 Schmetterlingsarten in 10, 15, 20 Individuen, die da wie wild da rumrüsseln und sozusagen es sich gut gehen lassen.
Du sagst gerade, in der Döberitzer Heide gibt es eben einen Wolfsrudel. Viele Leute haben natürlich Angst vom Wolf. Wir sehen ja auch oft die Bilder von Lämmern, die gerissen werden von Wölfen. Wölfe zurückzuholen in die Wälder, ist das für dich grundsätzlich eine gute Idee gewesen?
Also sag mal so, ich bin ein relativ versöhnlicher Mensch, auch in diesem Punkt. Ich finde, der Wolf gehört hierher, der war nur kurz weg, er war immer da. Wir haben immer mit ihm gelebt. Und mit unseren Weidetieren. Genau wie heute in Rumänien, da gibt es mehrere tausend Bären und mehrere tausend Wölfe. Und das ist das Land, wo die besten, schönsten und wo die meiste Beweidung noch existiert. Die Leute kommen damit zurecht, haben es nie verlernt. Und ich finde es richtig, wenn heute Wölfe bei uns sind. Aber wenn es Gebiete gibt, wo die Tierhaltung droht, aufgegeben zu werden, in den Alpen zum Beispiel, auf den Almen macht das viele Probleme, weil es dort besonders schwierig ist, wolfsichere Zäune zu erstellen oder anderswo. Da muss man auch, wie soll man sagen, kompromissbereit sein als Naturschützer und sagen, prinzipiell hat ja mal der Mensch schon Vorrang, auch bei uns Naturschützern, das ist ja klar. Und es sollte doch möglich sein, dass wir in diesem großen, vermögenden Land beides haben, die Landwirtschaft und die Weidehaltung und den Wolf, da wo er nicht allzu viel Ärger macht. Mhm.
Wir haben bei den Ausschnitten, die wir schon aus deinen Filmen gesehen haben, gerade auch viel gehört. Und das finde ich sehr besonders, vielleicht fast eine Handschrift, dass du eben nicht nur auf die Bilder achtest, sondern auch auf den Ton, auf den Sound. Und deinen Filmen ja oft auch gute, sehr ausgesuchte Stimmen gibt. Und eine dieser Stimmen, die möchte dir mal was sagen.
Huch. Liebe Jan, ich grüße dich und ich hoffe, dass du damit klarkommst, auf einer ganz normalen Couch in einem ganz normalen, sehr charmanten Fernsehstudio zu sitzen und vermisst es nicht schmerzlich in einer gefrorenen Pfütze auf einem kahlen Baum oder in einem Moor rumzukrauchen. Ich möchte mich bei dir bedanken für tolle Zusammenarbeiten, aber in erster Linie für Jahre, Jahrzehnte von Arbeit, wo du durch deine Linse uns allen noch mehr Lust auf die Natur gemacht hast. Dadurch, dass du den Zauber des Lebens für uns so nahbar machst, die mikroskopischen Prozesse für uns sehbar machst, machst du uns, glaube ich, allen noch mehr Lust und schürst die Neugier noch mehr, in die Natur zu gehen und dieses Wunder, den Zauber des Lebens selber erleben zu wollen. Dafür danke ich dir und persönlich freue ich mich, wenn wir uns bald mal wieder über den Weg laufen. Tschüss.
Oh Gott, ich bin ganz gerührt.
Oder?
Wie nett. Ja, den Benno, den verehre ich sehr. Wir haben zwei Kinofilme zusammen gemacht, die hat er gesprochen, hat ihm seine Stimme verliehen. Und ich schätze das so sehr an ihm, dass er nicht nur ein toller Schauspieler ist, sondern dass er auch ein unglaublich reflektierter Mensch ist und sich selber hinterfragt, brauche ich ein Auto, was esse ich? Esse ich ein Fleisch? Esse ich nur Fleisch von Weiden? Also er differenzierte auch, sagt nicht einfach nur, nein, für mich kein Fleisch. Man kann ja mit Fleisch essen, sogar Klimaschutz machen und Biodiversitätsschutz betreiben, wenn man das Fleisch von wilden Weiden und nicht aus dem Stall kauft und isst. Und all so Sachen, so Gedanken treiben ihn privat wirklich um und deswegen ist er ein ganz vortrefflicher Gesprächspartner und einfach ein wahnsinnig netter Mensch.
Benno Fürmann, ja, der auch ein Buch geschrieben hat, Unter Bäumen, und auch darüber jetzt viel redet, dass Natur ein unglaublicher Kraftort für ihn ist. Also da hat er auch noch mal eine Metamorphose, glaube ich, durchlebt. Und schön, dass ihr zusammengefunden habt und wer weiß, vielleicht
es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, genau.
Das Spannende an Natur ist auch, was sie macht, wenn man sie einfach lässt. Sie oder du sitzt im Stiftungsrat der Heinz-Sielmann-Stiftung, die sich für Naturschutz hier einsetzt. Und Johanna Lepeer hat sich mal ein Projekt der Stiftung angeschaut. Aus ödem Ackerland wurde da ein vielfältiges Biotop. Sehr schön und sehr eindrucksvoll.
Ein Acker kehrt zurück zu seinen Ursprüngen. 3 Jahre ist es jetzt her, dass hier bei Göttingen Platz entstanden ist für ein neues Biotop. Seitdem gibt es auf dem Gelände erstaunliche Veränderungen. Martina Koch und Henrik Zayer haben diese Metamorphose von Anfang an begleitet und entdecken bei jedem Besuch Neues.
Die Veränderungen von der intensiv genutzten Ackerfläche zu der diversen Biotopfläche, die wir heute haben, würde ich sagen, ist schon so eine 180-Grad-Kehrtwende. Damals wäre es nicht möglich gewesen, diese Tiere, die wir heute hier sehen, zu beobachten. Also vielleicht einige, aber die hätten einfach gar nicht genug Nahrung auf der Fläche gefunden und auch keinen Rückzugsort gehabt.
Jetzt lässt man es hier ungestört wachsen und gedeihen. Auf einer Fläche, die fast so groß ist wie 23 Fußballfelder. Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat das Projekt umgesetzt. Wildtierkameras fangen ein, wer sich hier mittlerweile zu Hause fühlt. Zum Beispiel Biber, ein Dachs und Fischotter. Sogar mit Nachwuchs.
Was toll ist daran, dass der Fischotter jetzt hier ist, zeigt, dass er hier einfach ein Habitat gefunden hat, in dem er ungestört ist. Dass er sich hier auch noch fortpflanzt, zeigt, wie wohl er sich fühlt.
Doch ausschließlich wild geht es hier dann doch nicht zu. Das hier sind nämlich 4-beinige Landschaftspfleger. Die Zwerg-Zebus sorgen dafür, dass die Fläche nicht mit Büschen und Bäumen zuwächst.
Das fördert das Artenreichtum auf der Fläche. Und eben nicht nur bei den Pflanzen, sondern eben auch zum Beispiel durch den Dung, durch die Kothaufen der Tiere, dass einfach auch Insekten in der Fläche eine Lebensmöglichkeit haben, Nahrungsgrundlage haben, die ansonsten eben nicht da wären.
Die Tiere sind robust und sich selbst überlassen. Nur im Winter geht's in einen offenen Stall.
So ein bisschen die Ziege unter den Rindern. Also die fressen wirklich sehr, sehr viel. Nahrungsangebot können die nahezu alles im Spektrum ab. Die fressen sogar die Disteln.
In diesen extra eingezäunten Teil des Biotops dürfen selbst die Rinder nicht rein. Die ersten Baumtriebe zeigen es schon. Hier entwickelt sich ein Auwald. 230 Pflanzenarten kommen auf der Fläche vor und 120 Vogelarten, wie zum Beispiel der Grünspecht. Diese Vielfalt zu schaffen, ein Luxus, der 1,5 Millionen Euro gekostet hat. Gesponsert von einem Göttinger Unternehmen.
Meine Hoffnung für diese Biotoplandschaft ist, dass sie sich einfach weiter in Ruhe entwickeln kann. Ich hoffe, dass wir noch viele neue Pflanzen- und Tierarten hier entdecken werden, die über die Zeit dann einwandern, weil sich die Fläche ja auch immer noch verändert.
Vom Acker zum Biotop. Das Flütewehr hat eine artenreiche Zukunft vor sich.
Ja, eindrucksvolles Projekt. Und wenn man das sieht, würde man sich viel mehr von diesen Projekten wünschen. Ich nehme an, du kennst das.
Ja, ich kenne das Projekt und das ist natürlich ganz toll. Und hier wird genau das gemacht, was für unsere Natur essentiell ist. Wir brauchen die Weidetiere, die großen Weidetiere. Nicht einfach nur als, können wir doch als eine Methode im Naturschutz nehmen, statt mähen, ein bisschen Landschaftspflege. Wir müssen sehen und verstehen, dass es weltweit das, was wir in Afrika, zumindest in Nationalparks noch haben, ein großes Set großer Weidetiere, hatten wir auf der ganzen Welt. Südamerika, sogar Australien und auch in Europa. Wir hatten bei uns immer über die Jahrmillionen die großen Tiere, Rinder und Hirsche und Elefanten und Nashörner und so weiter.
Im Wald?
In der Landschaft erstmal. Wald ist ein eigenes Thema. Und die hörten auf zu existieren, die großen Tiere, als der Mensch sich breit gemacht hat. Mhm. Warum auch immer, vor ein paar tausend Jahren. Aber der Mensch hat die Tiere ersetzt, weil er hat sie ursprünglich gejagt, sie wurden weniger, hat sie ersetzt durch Haustiere, vor allem durch Pferde und Rinder. Und hat über Jahrtausende fast das ganze Land beweidet. Und es gab früher mehr Rinder auch als heute zum Beispiel bei uns. 1900 gab es noch über 20 Millionen Rinder bei uns. Heute sind es, glaube ich, 11 Millionen in Deutschland. Und die waren alle draußen früher und haben die Landschaft bearbeitet. Und es ist nicht so, was manchmal kolportiert wird. Sie hätten die Landschaft kaputt gemacht, übernutzt, die Wälder zerstört. Sie haben im Prinzip den Lebensraum draußen gepflegt, den wir von Natur aus bei uns immer hatten und noch heute eigentlich hätten. Und in dieses halboffene Land, wo alle Bäume ihren Platz haben, wo die ganzen blühenden Gebüsche, die Stachelgebüsche ihren Platz haben, die ganzen Kräuter, die Gräser, die Orchideen, die können alle wunderbar in der Landschaft leben, in der große Tiere weiden, vor allem Rinder. Die können aber nicht im Wald leben. Im Inneren des Waldes, wie wir ihn heute kennen, können nicht einmal ein Zehntel unserer heimischen Arten existieren. Das heißt, wenn man jetzt ein Habitat schaffen möchte oder pflegen möchte, wo man sagt, da soll große Artenvielfalt herrschen, dann ist der Wald, der sich selbst überlassene Wald, nicht der richtige Weg. Mhm. Weil in diesem Wald der wichtigste Prozess fehlt, der ihn vielgestaltig macht, und das sind die Weidetiere. Wenn man die Bäume einfach dicht wachsen lässt, ist überall Schatten und dann gibt es nur noch wenige Pflanzen und auch noch wenige Tiere, die in diesem besonderen Biotop des dichten Waldes ein Auskommen finden.
Dieses Projekt gerade Göttingen in der Nähe vom Harz und Harz, die Bilder kennen wir alle, ist ein gebeutelter Wald, sag ich mal. Der Borkenkäfer hat ihm zugesetzt, hier die Brände, die Trockenheit. Das ist ein Anblick, den viele ganz schrecklich finden. Wie geht's dir damit?
Es ist zweischneidig. Natürlich ist es ein schrecklicher Anblick. Allein die Vorstellung, dass man am Waldrand so und so viele Tiere grausam verbrennen und ums Leben kommen. Wer findet das nicht schade oder traurig? Man muss aber, wenn man es ökologisch betrachtet, sagen, es ist für die Natur, die ja keine Person ist, aber für die Natur insgesamt im Harz gar nicht schlecht, wenn der Forst, auch wenn es Nationalpark ist, aber der Wald dort, der ist ja von Menschen geschaffen. Der Nationalpark ist ja erst seit wenigen Jahrzehnten. Und der Wald ist aber älter. Der wurde von Förstern designt. Da wurde durch Pflege und durch Pflanzung wurde der Wald geschaffen, wie er jetzt war. Und da ist die Natur jetzt massiv reingefahren durch unschöne Umstände, durch Klimaerwärmung, Trockenheit, Hitze, Borkenkäfer, Wind, Feuer und hat diesen Wald komplett geöffnet. Mhm. Was aber jetzt passiert im Harz, ist eine Explosion der Artenvielfalt. Weil jetzt ist der Wald offen. Jetzt ist da Dynamik. Jetzt haben alle die ihren Platz, die die Sonne brauchen, die Kräuter können blühen, dann kommen die Insekten, gehen in den Nektar, dann kommen die Insektenfresser. Also das Leben explodiert. Und jetzt würde man eigentlich die Chance haben, zu sagen, lass uns doch jetzt diesen Fleck Natur so gedeihen, dass er diese Vielfalt, die jetzt kommt und die schon da ist, also oder jetzt sich ausbreitet, dass die erhalten bleibt. Das würde aber zwingend erforderlich machen, dass man die Dynamik behält, dass man dieses Einwirken auf den Wald, dass er nicht dicht und dunkel wird, dass man es beibehält. Und immer auf Katastrophen hoffen, dass möglichst oft es brennt und möglichst oft der Sturm ganze Waldgebiete umschmeißt, ist erstens illusorisch und es ist so katastrophenartig und vielleicht auch gar nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Was man bräuchte, wären eben große Pflanzenfresser, die auf dieses Gebiet einwirken, damit
also Kühe es zum Beispiel auch,
ist. Das Ideale sind Rinder in Kombination mit Pferden. Was anderes haben wir ja nicht. Ich bin ja kein Spinner, ich freue mich ja nicht, dass wir hier wieder Elefanten rückzüchten und ansiedeln in Deutschland. Ja. Aber das geht wunderbar mit Rindern und Pferden. Wir haben es bei dem Gebiet von der Silmann-Stiftung bei Göttingen gesehen.
Wir haben auch noch Bilder, die können wir noch mal zeigen, wo wir sehen, Waldweiden.
Das klappt ganz toll. Und es gibt viele Gebiete, wo man früher gemäht hat, aber Mähen ist auch so brutal. Alles wird abgeschnitten. Ist nicht naturfreundlich eigentlich. Mhm. Das Mähen von Wiesen ist eigentlich eine naturverträgliche Kulturpflege. Aber es ist nicht wirklich das Maximum, was Naturschutz bieten kann. Das Maximum ist hier Ödenwald, ein Waldweideprojekt in Baden-Württemberg. Da links oben der dichte Wald, da sind keine Rinder, da verläuft hier schräg der Zaun, rechts sind die Rinder und die fressen, da kommt Licht rein, da sind Disteln, da blüht, das sind Orchideen, ganz seltene Pflanzen zum Teil und da gibt es Stachelgebüsche, da gehen die Rinder auch nicht ran, der Schlehdorn oder der Weißdorn und so weiter sind stachelig und aus der Mitte von diesen Stachelgebüschen wachsen dann wieder empfindliche Bäumchen empor. Das heißt, der Wald kann sich sehr gut verjüngen in diesen Gebieten. Es ist nicht so, dass alle Bäume verschwinden, aber dieses flächendeckende Heranwachsen von Bäumen, das ausschließt, dass viele Blühkräuter da sind, dass viele Insekten da sind, dass viele Vögel da sind, das sozusagen verhindern die Rinder und schaffen eine unheimliche Vielfalt. Und wir haben es vorhin schon ganz kurz in dem Beitrag gehört, die schaffen natürlich auch ein Reichtum an Nahrung für Insektenfresser. Eine einzige Kuh erzeugt durch ihre Hinterlassenschaften den Dung über Dungkäfer und Dungfliegen pro Jahr 100 Kilogramm Insektenmasse, die sich in dem Dung einer einzigen Kuh entwickelt.
Wahnsinn.
Ja. Muss ich mir vorstellen, man hat dann 10 Rinder in so einem Gebiet, dann hat man eine Tonne Insektenmasse. Und das wird ja von Fledermäusen, von Eidechsen, von Fröschen, von Singvögeln gefressen. Also der Motor des Lebens, der kommt sofort in Gang und zwar schon im nächsten und übernächsten Jahr. Also da gehen einem echt die Augen über, wenn man irgendwo ein Gebiet neu beginnt zu beweiden, dann sieht man die Erfolge im Naturschutz. Und nebenbei bemerkt, das sind auch Gebiete, in denen der Klimaschutz gut funktioniert, weil in Weidegebieten viel mehr Kohlenstoff gespeichert wird im Bodenhumus als im Wald. Um auch viel zu sagen. Das sind Gebiete, wo man einen Erfolg der Maßnahmen, die man da initiiert, wirklich sofort sieht und erleben kann.
Ihr habt auch Auerhähne filmen können und die sind ja auch stark bedroht, gibt sie gar nicht mehr häufig, aber die kommen dann auch zum Teil zurück, ne?
Ja klar, aber früher dachte man, man muss für den Auerhahn, für den Schutz des Auerhunds einfach ein Waldgebiet einzäunen nach dem Motto und keine Menschen mehr reinlassen, weil die stören die Tiere, dann erholen die sich schon. Das hat aber nicht funktioniert. Und im Bayerischen Wald, da wo diese Aufnahmen entstanden sind, da haben wir dasselbe Phänomen wie im Harz, da ist eben durch die Veränderungen der Umwelt, Klimawärmung und so weiter, es sind da Winde reingefahren, haben die geschädigten Nadelbäume, die Fichtenplantagen, die es zum Teil noch waren aus der Zeit vor dem Nationalpark, umgeworfen und den Wald aufgerissen, richtig brutal aufgerissen. Und was ganz grässlich ausschaut für unsere Augen, so viel Zerstörung und so viel Tod, könnte man sagen, überall Baumleichen, hat das dazu geführt, und in meinem Buch habe ich das ausführlich auch mit persönlichen Erlebnissen beschrieben, das hat dazu geführt, dass der Luchs häufiger geworden ist. Wir haben ganz viele Auerhühner, wie in Skandinavien, die Aufnahmen aus dem letzten Jahr, da sitzt du dann dort und siehst 3 Auerhähne und 10 Hennen. Sowas kenne ich nur aus Norwegen oder sowas, aus diesen offenen, borealen, nördlichen Wäldern. Und auf einmal tummeln sich so viele Auerhühner vor dir. Und ein paar Wochen später sieht man dann die Auerhähne mit dem Gesperr, mit den ganzen Küken hinten langlaufen und so weiter. Und das ist jetzt eine Zeit, wo der Wald so offen ist, wo all die Arten, auch seltene Insekten, die plötzlich auftauchen. Neulich erst ein ganz besonderer Schnellkäfer, so ein großer Bunter mit goldenen Haaren. Und die tauchen jetzt alle auf. Und jetzt wäre es halt wichtig, dass man halt schaut, dass dieser Wald nicht samt und sonders wieder zuwächst, weil dann diesen Tieren das Licht und damit die Lebensgrundlagen fehlen, um dauerhafter zu bleiben.
Deshalb muss man natürlich überlegen auch, und die Überlegungen und Gedanken machst du dir ja auch, wie der Wald der Zukunft aussehen kann und muss. Denn es gibt ja viele Anforderungen. Wir wollen uns dort auf der einen Seite erholen. Wir wollen aber auch den Wald nutzen, das Holz schlagen, das wir am nötigsten brauchen. Und dann ist ja noch das Thema Klimawandel. Und Stefanie Kühne hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Mann getroffen, der erforscht genau das, nämlich wie der Wald der Zukunft aussehen könnte und müsste.
Der Stadtforst bei Parchim. Hier wachsen seit 1882 Douglasien aus dem Westen der USA.
Und das hier ist das Prachtexemplar des Waldes, 29 Kubikmeter Holz. Allein in den letzten 5 Jahren ist der Baum ordentlich gewachsen, weiß Forstwissenschaftler Erik Thurm.
Da geht mir persönlich ehrlicherweise das Herz auf, wenn ich das höre. Das sind 2 Festmeter an einem Baum. Das ist so exorbitant hoch.
Wie diese Douglasien und der Wald insgesamt besser mit dem Klimawandel klarkommen, das erforscht Erik seit 5 Jahren hier in Mecklenburg-Vorpommern. Er testet 5 verschiedene Wege. Ein erster wichtiger Schlüssel: die Bäume anschauen, die unter den Douglasien stehen. Viele der kleineren Bäume müssen gefällt werden.
Wir als Wirtschafter hätten wahrscheinlich gesagt, auf dieser Fläche hier kommt es uns auf den Oberstand an, auf die alten Douglasien. Das ist der Knüller für viele. Ja, und hätten den Unterstand noch gar nicht so mit den Augen von Dr. Thurm betrachtet jetzt.
Der Wissenschaftler aber weiß, nach dem Fällen kämpfen weniger Bäume um Wasser und Licht. Das macht die verbliebenen Bäume stabiler. Und dadurch, dass ausgesuchte kleinere Bäume stehen bleiben, wird gezielt die Mischung der Baumarten gefördert.
Auch die Douglasie ist nicht feil davor, einen Käfer oder einen Pilz zu bekommen. Und zum Teil, dieses Jahr haben wir es gesehen, hat sie es auch schon. Und deswegen müssen wir immer damit rechnen, okay, die Baumart fällt uns aus. Und welche Rückversicherung haben wir denn noch auf der Fläche? Und das wäre in dem Fall zum Beispiel die Buche.
Ortswechsel, ein Buchenwald. Um die Stämme wenig kleine Pflanzen, oben ein Laubdach, ein sogenannter Hallenwald. Bislang haben die Buchen weit mehr als 100 Jahre Zeit, bis sie gefällt werden. Hier wurden einige allerdings schon früher entfernt. Die Theorie, junge Bäume sind klimaresistenter als alte.
Dieses Hallenstadium durchbrechen wir jetzt an sich schon frühzeitig, um die Wälder zu verjüngen. Und wir lassen sie dadurch nicht mehr ganz so alt werden.
Außerdem wertet Erik aus, Bäume welcher Herkunft kommen besonders gut mit dem Klimawandel klar. Ist eine Buche aus Spanien auch in der Lage, hier im Land zu überleben? Auf diesem Waldstück wachsen besonders viele verschiedene Baumarten.
Hier hat man es an sich schon ausgetestet, allerdings vor 70 Jahren und vor einem ganz anderen Hintergrund. Hier wollte man nämlich eigentlich wissen, welche Baumart, welche Herkunft wächst am stärksten. Und jetzt gehen wir wieder in diesen Wald, 70 Jahre nachdem wir den angelegt haben, auch über diese 70 Jahre gemessen haben und stellen an sich eine neue Fragestellung. Jetzt fragen wir nicht mehr, wer wächst am besten, sondern jetzt stellen wir die Frage, wer ist am klimastabilsten.
Und schließlich das radikalste Experiment, der komplette Austausch der Baumarten. Das wurde hier erprobt.
Ja, hier haben wir an sich eine Versuchsfläche, wo wir mal nicht heimische Baumarten kombiniert haben. Und zwar einmal die Schwarzkiefer aus dem mediterranen Raum mit der Robinie. Wir erkennen recht gut diese Lücken, die sich jetzt doch aufgetan haben, wo dann teilweise die Schwarzkiefer, die wir hier gepflanzt haben, einfach abgestorben ist.
Welche Strategie am besten funktioniert, um den Wald klimafit zu machen, das wird die Zukunft zeigen.
Wir haben Klimaszenarien, die würden davon ausgehen, dass die Baumartenzusammensetzung, wie sie heute ist, eventuell nicht mehr da ist. Also ich würde mir wünschen, dass der Klimawandel nicht ganz so schlimm kommt, wie er eventuell in manchen Sachen schon prognostiziert wird.
Das wünschen sich viele, aber die Zahlen und Fakten sprechen eine andere Sprache. Was hast du gerade gedacht, als du das gesehen hast?
Ja, also wir brauchen solche Wälder. Das sind kluge Gedanken für die Holzproduktion. Was wir eben gesehen haben, ist ein Forst und Förster, die sich Gedanken über die Holzproduktion der Zukunft machen. Was wir aber auch brauchen, und ich finde, wir haben genug Platz, nochmal, wir sind ein großes und wohlhabendes Land. Wir haben viel Platz für Holzproduktionen, die wir alle sehr schätzen, Tische und so weiter. Aber wir brauchen natürlich auch ein paar Prozent der Waldfläche, wo Naturschutz und Klimaschutz im Vordergrund stehen.
Biodiversität eine Chance.
Wir haben die Bundeswaldinventur wurde von Cem Özdemir vorgestellt vor wenigen Wochen, kurz vor Cali, dem Umweltschutzgipfel, der ergebnislos verlaufen ist. Und da hieß es, unser Wald ist seit 2017, hat eine negative Klimabilanz. Er ist vom Klimaschützer zum Klimaschädling geworden, weil mehr Kohlendioxid freigesetzt wird vom Wald, als aufgenommen wird. Vom deutschen Wald, muss man sich mal vorstellen, haben Wissenschaftler errechnet. Und der Punkt ist, die offenen Wälder, die halboffenen Wälder, in denen eben Rinder und Pferde grasen, die sorgen über die Reaktion der Gräser aufs Fressen, über den Dung, der von den Dungkäfern im Boden vergraben wird, und Dung ist zum Drittel besteht aus Kohlenstoff, werden zu ganz tollen Klimaschützern, weil sie Bodenaufbau, Humusaufbau betreiben, voller Kohlenstoff. Das heißt, wenn wir die Wälder halb offen machen, haben wir nicht nur unheimlich eine tolle Artenvielfalt dort, wir haben auch einen ganz tollen Klimawald. Und das brauchen wir alles, finde ich, in unserer wunderschönen Landschaft.
Also Plädoyer für die halboffenen Wälder. Vielen Dank, dass du uns in die Wälder mitnimmst durch dein Buch und durch die Filme, die man noch in der ARD-Mediathek sehen kann. Danke dafür, Jan. Und du drehst gerade die Seen. Ich hoffe, du kommst dann damit nächstes Jahr wieder. Und morgen, wie gesagt, die deutsch-amerikanische Politologin Catherine Klüver-Eschbrook, mit der wir auf das Wahlergebnis in den USA schauen. Ich freue mich drauf, wenn Sie dabei sind. Wird bestimmt super spannend. Wir schalten auch live nach Washington. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und gehen Sie mal wieder in den Wald und gucken Sie, was Sie sehen.